Wir haben in der vergangenen Woche den Psalm 111 gelesen oder durchgenommen. Und das ist eigentlich der 112. Psalm ist eigentlich angeknüpft an dem. Es ist wie eine Folge der 112. Es ist eine Folge vom 111., als ob die eine Einheit sind. Und dazu auch noch eine Gegenüberstellung. Ja, ich habe mich entschieden, ein Zitat von Spurgeon reinzunehmen, dass es etwas klar macht, wie das gesehen werden kann. Der vorliegende Psalm, der Psalm 112, macht mit dem 111. augenscheinlich ein Paar aus. Er ist gleich diesem ein alphabetischer. Das heißt, dass jede nächste Zeile beginnt mit dem nächsten Alphabetenbuchstaben. Und 22 Zeilen sind 22 Buchstaben des Alphabets, des hebräischen Alphabets. Und das ist so ein Psalm, genauso wie der 111. und der 112. ist auch so. Und vielleicht wisst ihr, welcher Psalm noch so ist. Eine kurze Quizfrage. Welcher Psalm ist noch alphabetisch? 119. Der ist auch alphabetisch aufgebaut. Ich meine, ich habe das gelesen, ja, ich meine, ich weiß es aus dem Gedächtnis auch nicht. Selbst in der Zahl der Verse sowie der Verslieder stimmt er mit seinem Vorgänger überein, wie auch in vielen Wörtern und Wendungen. Der Leser wird gut tun, die beiden Psalme Zeile um Zeile genau zu vergleichen. Der Gegenstand der uns jetzt beschäftigenden Dichtung ist die Glückseligkeit des Gerechten. Somit steht er zu dem Vorhergehenden in dem gleichen Verhältnis wie der Mond zur Sonne. Denn während der Erste den Ruhm Gottes verkündigt, der Erste ist gemeint 111, redet der Zweite von der Abspiegelung des göttlichen Glanzes an den Gerechten, in Menschen, die von oben geboren sind. Gott wird hier gepriesen für die Offenbarung seiner Herrlichkeit, die sich in den Seinen zu schauen gibt. Gerade wie es er in dem vorangehenden Psalm um seiner selbsteigenen Taten willen erhoben worden war. Der 111. Psalm spricht von dem erhabenen Vater. Dieser schildert seine Kinder, die nach seinem Ebenbilde erneuert sind. Es ist unmöglich, den Psalm als eine Verherrlichung des Menschen zu betrachten, denn er beginnt mit dem Aufruf, den Herrn zu preisen und hat den Zweck, Gott all die Ehre zu geben für den Reichtum seiner Gnade, den er an den Söhnen Gottes erweist. Das ist ein Zitat von Spurgeon. Den Psalm können wir eigentlich gliedern in zwei Teile. Einmal ist das der Segen des Gehorsams und die Nichtigkeit der Sünde. Ich werde den Psalm einmal durchlesen. Und weil er nicht so lang ist, deswegen werde ich das so machen und dann werden wir Vers für Vers durchgehen. Psalm 112. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Name wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem, der barmherzig ist und leid. Er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit, sein Horn wird emporragen in Ehren. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern, er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Das Verlangen der Gottlosen bleibt unerfüllt. Man muss dazu sagen, dieser Psalm, wer den geschrieben hat oder warum, zu welchem Anlass, das ist nicht bekannt, aber es ist also augenscheinlich, dass diese beiden Psalme von einem Schreiber geschrieben worden sind. Und der beginnt mit dem Aufruf, den Herrn zu preisen. Halleluja! Und es gibt ja noch einige Psalme, die so beginnen mit diesem Aufruf. Das ist der letzte, 111, der war mit Halleluja, begann der. Dieser beginnt so, 113 beginnt mit Halleluja, 135 beginnt mit Halleluja. Und sogar 164 bis 150, die letzten Psalme, die beginnen und enden mit dem Aufruf, lob den Herrn, preist den Herrn, ja, Halleluja, am Anfang und am Ende. Und Halleluja heißt ja, wie gesagt, preist den Herrn. Und die Elberfelder sagt, glücklich ist der Mann, ja, der Gott fürchtet. Und wenn wir uns erinnern, der Psalm 111 endete mit dem Aufruf oder mit der, im Vers 10, Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Und hier geht es augenscheinlich von einem, oder spricht man von einem Gottesfürchtigen, der einsichtig geworden ist, ja? Der einsichtig, der klug geworden ist, der diese Gottesfurcht schon hat. Ja, einer, der das schon übernommen hat, sozusagen. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben ja dieses Zitat, oder habe ich dieses Zitat gelesen von Spurgeon, wie er dieses Beispiel von der Sonne und dem Mond nimmt. Der Mond hat ja gar kein Licht, das wissen wir ja mittlerweile. Die Sonne, wenn sie auf den Mond scheint, dann leuchtet er. Und manchmal ist der Mond nicht zu sehen, weil die Sonne vielleicht gerade der Mond hinter der Erde steht. Ja, und dann ist der Mond nicht zu sehen. Auch wenn die Sonne scheint, aber die Sonne bescheint die Erde und der Schatten der Erde liegt auf dem Mond. Und so kann der Mond nicht leuchten. Und das ist auch ein Beispiel, das habe ich in einer Predigt gehört, einfach dieses Beispiel. So ist das, wenn die Welt zwischen mir und Gott ist, dann werde ich den Glanz von Gott nicht widerspiegeln können. Ja, das ist eine praktische, dass wir auch begreifen können, so eine Sache. Und der Mond, er strahlt wirklich hell. Wir kennen ja solche Nächte, wo es richtig hell ist, wenn nichts zwischen dem Mond und der Sonne steht. Ja, und wenn der noch direkt beschienen wird, sodass er voll ist, er wird ja immer beschienen, ja. So sieht ja das mit dem, ist ja der Mond. Es kommt immer darauf an, von wo die Sonne ihn bescheint. Aber wenn er direkt so an ihn scheint, dann ist er ein ganz heller Objekt, den wir sehr, sehr deutlich sehen können. Und so ist es, wenn wir von Gottes Glanz beschienen werden und nichts zwischen uns steht. Und so ist das hier, wenn die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist und sie, diese Weisheit, macht alle einsichtig, die sie befolgen, dann ist das etwas, was Gott uns empfiehlt, ja? Oder er sagt, das ist, ihr könnt ohne die Furcht des Herrn überhaupt nicht weise werden. Ja? Am Anfang der Weisheit steht die Furcht Gottes und solche werden weise, die Furcht Gottes haben oder darin wachsen, das lernen, die werden weise und werden einsichtig. Und das macht ihr Leben, also sie werden ihr Leben leben, sodass sie wirklich eine Perspektive haben. Und Gott segnet solche Menschen, weil sie sich auf Gott einfach stützen. Ja? Und Gott wirklich in ihnen quasi zur Geltung kommt, wo er sichtbar wird in den Menschen, ja, die gottesfürchtig sind. Und der Charakter Gottes, das müssen wir auch sehen, oder sehen wir auch hier in diesem Psalm, wir sehen auch den Charakter, den Gott hat, im Menschen. Immer mehr er wird immer mehr wachsen in diesem. Gott ist gütig. Der Mensch, der gottesfürchtige Mensch, er wird zunehmen in Güte anderen Menschen gegenüber. Gott ist gerecht. Ein Mensch, der gottesfürchtig ist, er wird nach Gerechtigkeit streben und er wird immer gerechter werden. Das ist eine Folge, die einfach immer, immer passt. Ja, und Gott ist Liebe und wir sollen lieben. Das passt immer zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, an dieser Gottesfurcht, also dieses zu begreifen, wie wichtig das ist, Gottesfurcht zu suchen, darin zu wachsen. Und dann steht hier doch weiter, Also wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. So, und hier ist das Erste, woran ich schon scheitere. Ich weiß nicht, wie ihr. Es geht ja hier nicht darum, dass wir seine Gebote kennen. Natürlich, das auch. Aber hier geht es nicht darum. Hier geht es noch nicht einmal darum, dass wir seine Gebote halten, dass wir in denen wandeln. Hier geht es darum, dass wir Freude in den Geboten haben, große Freude. So meine ich, steht es auch sogar in dem hebräischen Urtext. Große Freude daran. Und wenn wir uns reflektieren, ja, wie geht es uns mit dem, wenn wir uns mit den Geboten Gottes beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen, mit dem Wort beschäftigen, wie oft fangen wir uns selber daran, dass wir irgendwie nicht Lust haben zum Lesen. Ja? Sowas kommt manchmal vor, das kann bei jedem so vorkommen. Und die, ich sage mal so plastisch, die Bibel spricht nicht immer ganz gleich zu uns. Ja? Manchmal lesen wir und wir, als ob es uns nicht anspricht. Und das andere Mal ist sie offen. Wir begreifen, was da geschrieben wird, geschrieben ist. Und hier geht es darum, dass wir große Freude daran haben, in diesen Geboten zu wandeln. Ja? Große Freude hat an seinen Geboten. Und natürlich, wir sind ja, wir wachsen ja in unserem Glaubensleben, wir wachsen, wir werden, sage ich mal, älter im Glauben, wenn man das so sagen darf. Und auch all diese Sachen, die nehmen wir auf und wir wachsen auch darin. Ja? Nur wichtig ist, dass wir begreifen, wir brauchen das. Und wenn wir all das, was jetzt folgen wird, wenn wir sowas in uns nicht finden, zum Beispiel, ja, was hier beschrieben wird, wenn wir das in uns nicht finden, kann es sein, dass wir einfach nicht Freude an den Geboten haben. Dann können wir eigentlich nicht Gott beschuldigen, dass er uns diese Segnungen nicht gibt, sondern wir haben einfach nicht die Freude in seinen Geboten. Und das ist ja eine Folge. Und das ist bei uns dann geht das nicht, irgendwie nicht weiter. Und deswegen ist es enorm wichtig, das zu sich zu beherzigen, dass wir Freude, große Freude an seinen Geboten finden können, dass wir das haben. Und im Psalm 1, Verse 1 bis 3, da steht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Man hört manchmal sogar, jetzt ganz auf diesen Text bezogen, hört man manchmal von solchen, ich sag mal so, wie nennt man die, sind das jetzt Propheten oder sind das Wahrsager oder Hellseher, ich weiß nicht. Und dann sagen die, ich sehe dich wie einen Baum am Wasser. Ja, es soll ja eigentlich ein Segen sein. Nur das ist eine Folge von dem, wenn man die Lust hat am Gesetz des Herrn. Und manchmal ist das dann so, wenn man sowas hört und dann weiß man eigentlich, dass die Person, zu der es gesagt wurde, zumindest was wir kennen, die hat überhaupt keine Lust an dem Gesetz des Herrn zu. Also da ist ein Paradox, ja, das ist nicht da, aber man sieht ihn als Baum, als ein Baum, der am Wasser, also am Wasser gepflanzt ist, der seine Frucht bringt und so weiter. Ein Segensbaum. Und das ist, öfters ist das so, dass wir uns einen Gott, einen Gottesdienst, auch die Gebote irgendwo selber machen, ja, die überhaupt nicht mit den Geboten Gottes zusammenpassen. Und deswegen steht hier, der große Freude hat an seinen Geboten, nicht an den Geboten, die ich mir raussuche, sondern an seinen, an den Geboten, die Gott gegeben hat. An diesen Geboten müssen wir wirklich Freude finden. Und ich denke, das ist legitim, das ist auch gut, wenn wir es erkennen an uns, da haben wir einen Mangel, das fehlt. Das ist etwas, was ich nicht bestätigen kann von mir, dass ich große Freude habe. Dann kann ich Gott darum bitten. Gott weiß ja, wie wir sind. Gott weiß doch, dass wir Menschen sind, die wir uns sehr schnell mit anderen beschäftigen und nicht das Richtige, das Wahre als, einfach das Wichtigste halten. Und er vergibt uns ja auch. Und er gibt uns diesen, nach diesem Wunsch, wenn wir ihn darum bitten. Wir gehen weiter auf den zweiten Vers. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. An dieser Stelle muss ich an den gläubigen und gerechten Abraham denken. Weil Abraham, die Geschichte des Abraham kennen wir eigentlich sehr, sehr gut. Ja, wir haben vor nicht so langer Zeit das alles durchgenommen. Wir haben geschaut, wie Abraham gelebt hat. Auch Abraham war nicht perfekt. Er hat sich Dinge geleistet, die wir verurteilen und die nicht gut waren. Aber Abraham hat Gott geglaubt. Ja, und das ist ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet worden oder angerechnet worden. Und wir kennen Abraham, wir kennen sein Leben und wir kennen seine Nachkommenschaft. Und von der Nachkommenschaft sagt Gott zu Abraham, geh raus und zähle die Sterne. So, wenn du die zählen kannst, so soll dein Nachkomme werden. Und dann sagt er auch noch auf einer anderen Stelle, den Sand am Ufer des Meeres, zähle ihn, so soll dein Nachkomme sein. Und wir wissen, dass dieses Volk Israel, auch wenn es heute ein Zankapfel ist und wahrscheinlich in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden ein Zankapfel war für die umliegenden Völker, so ist das ein Volk, das Gott erwählt hat für sich. Und Gott sagt selbst, ihr seid nicht besser oder größer als andere Völker, aber weil ich euch liebe, ja, weil er euch liebt, deswegen hat er euch erwählt. Und dieses Geschlecht soll gesegnet werden. Und das sagt Gott zu Abraham, ja, 1. Mose 12, Verse 2 und 3. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. An diesem Volk arbeitete Gott ganz besonders. Es gab ja viele Völker, aber für dieses Volk gab Gott Völker hin. Als dieses Volk ins Land Kanaan kam, da sind Völker und Völkerschaften, die in diesem Land lebten, die waren dem Bann verfallen. Gott hat sie gerichtet durch Israel. Ja, er hat für Israel Völker dahingegeben. Nun ja, aber diese Stelle, sein Same wird gewaltig sein auf Erden, geht ja auf eigentlich auf alle Gerechten oder auf alle Aufrichtigen steht es hier. Ich habe das diesen gesucht jetzt auf alle Aufrichtigen. Aber wir wissen trotzdem, dass das nicht eine Verheißung für alle Menschen ist, die suchen aufrichtig zu leben. Denn wir wissen, dass viele Menschen, auch aus der Bibel kennen wir das, die hatten überhaupt keine Nachkommen. Paulus zum Beispiel. Ja, die hatten keine Nachkommen. Und Paulus ist wahrscheinlich als so einer einfach aus seinem Geschlecht, also er hat keinem das weitergegeben. Nur den Jüngern oder den jetzt Timotheus, Titus und so weiter. Aber nicht, er hatte keine leiblichen Kinder. Und deswegen, ja, und es gab ja auch noch auch andere Menschen. Und diese Nachkommen der aufrechten und guten, sage ich mal jetzt so, Christen, nicht unbedingt sind die gewaltig auf Erden geworden. Ja? Und ich denke, wir können noch nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder gewaltig auf Erden sein werden. Aber man kann auch trotzdem ein Prinzip erkennen in diesem, dass in den Ländern, in den Völkern, wo mehr nach diesem, also nach dem Gesetz gestrebt wird, wo das Gesetz des Landes gehalten wird, danach auch fair oder richtig, gerecht gerichtet wird, wo Korruption nicht so groß ist. Ja? Solche Völker, solche Länder leben besser. Ja, die haben Wohlstand. Das können wir sehen in der Geschichte. Solche Länder sind einfach besser, stehen besser da, weil Korruption ist ein furchtbares Übel. Ja, dadurch wird, wer weiß was, alles verschwendet und das Volk leidet darunter. Korruption und auch Geschenke geben beim im Gericht zum Beispiel. Ja, das ist ja auch Korruption, wo man dieses Geschenk gibt. Das verurteilt die Bibel so stark. Das macht die Augen blind für den Richter. Und er verurteilt den Unschuldigen. Und der ihm Geschenke gegeben hat, den lässt er frei. Solche Geschichten gibt es in der Bibel sogar. Ja, Gott spricht darüber. Und das zeigt auch die Geschichte, in der wir leben. Und das ist auch ein Prinzip, wenn mehr Gerechtigkeit ist, wenn Menschen mehr nach diesem streben und wenn das vielleicht Generationen sind, die so leben, dann wird das Land aufblühen. Das erzählt die Geschichte, das können wir sehen. Aber ich denke, das beste Beispiel hierfür, sein Same wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Da denkt ihr an Jesus. Ja? Jesus ist ja der perfekte Aufrichtige. Ja, keiner war so aufrichtig wie er. Er ist ja einfach das perfekte Beispiel für uns. Und sein Same, die Gemeinde, die er baut, das sind die eigentlich Gewaltigen hier auf der Erde. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber Königreiche und Imperien steigen auf und fallen, aber die Gemeinde wird bestehen. Die Gemeinde wird trotz Verfolgung, trotz allem, was man da machen will, wird die Gemeinde bestehen, bis Jesus sie entrückt einmal. Weil er selbst bürgt dafür, ja? Er sagt ja, auf diesem Stein werde ich die Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich denke, das ist für diesen Vers einfach das beste Beispiel. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Und die Gemeinde genießt einen besonderen Segen und besonderen Schutz. Es ist richtig und gut, in die Gemeinde zu kommen. Und Gott setzt Menschen in die Gemeinde und schützt sie. Wir gehen weiter zum Vers 3. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Wir wissen, dass in dem Alten Testament war das oft ein Zeichen des Segens. Wenn wir jetzt wiederum Abraham sehen oder wir sehen da zum Beispiel den Hiob und Jakob und so weiter. Es gab so viele, diese Patriarchen, die waren sehr reich. Gott hat sie besonders gesegnet. Und wenn Menschen aufrecht sind, dann werden sie auch sowieso durch die Gottesfurcht, in der sie leben, werden sie ihr Leben anders leben, auch heute. Ja, gottesfürchtige Menschen, die werden gut arbeiten, dadurch haben sie, na, nicht immer ist das jetzt ein Exempel so, aber die werden wahrscheinlich auch eine gute Arbeit haben, weil man denen vertrauen kann, weil die gut arbeiten. Ja, das ist auch immer wieder so. Und es gibt so viele Sachen, wo er wird auch sein Geld vernünftig einsetzen und es wird in seinem Haus nicht Mangel geben. Auch wenn, wir wissen auch trotzdem, dass viele gläubige Menschen bitterarm waren und heute wahrscheinlich auch bitterarm sind. Und doch, der größte Reichtum und Fülle, das ist Jesus selbst. Das ist Gott selbst in unserem Leben. Denn all dieses Schwierige, wir lesen zum Beispiel in den Hebräern, wo Menschen, also es werden ja Glaubenshelden uns vorgestellt, und dann jene haben das gemacht und das gemacht, jene haben ihre Toten nie bekommen und jene haben Königreiche besiegt und so weiter und so fort. Andere aber, die haben das alles nicht angenommen. Ja, die sind auch in schlimmen Todes gestorben, gibt es da. Ich habe das jetzt für dieses nicht vorbereitet, weiß ich einfach nur, ich erinnere mich da an diese Geschichten. Und sie sahen auf das andere, nicht auf dieses Zeitliche. Das Zeitliche geht ja vorbei, das ist ja nicht lang. Aber die sahen auf die Ewigkeit. Und das ist, was wir lernen müssen, dass unser Leben auf die Ewigkeit gerichtet werden soll. Wenn wir so leben, als ob wir morgen sterben werden. Ja, jemand sagte, dass so müssen wir leben. Wir müssen so leben, als ob wir morgen sterben. Aber auch so, als ob wir immer hier bleiben. Ja? Also wir müssen so arbeiten, als ob wir immer hier so bleiben. Sonst würden wir sagen, so, das brauche ich nicht mehr anfangen. und dieses auch nicht, weil ich sterbe morgen. Ja? So kann man ja denken. Das wollte ich jetzt nicht beabsichtigen, dass man so denkt. Aber wir sollen so leben, als ob wir hier immer bleiben, also so vernünftig arbeiten und so, aber bereit sein zum Gehen, sofort. Ja, und Gott, wenn Gott wirklich dieser Reichtum und Fülle ist, es gibt so ein russisches Lied, das habe ich vor kurzem gehört, dann geschehen da verschiedene Sachen und ganz schlimm ist das da, aber ich habe ja Gott. Warum soll ich denn traurig sein? Es ist ein schönes Lied, aber habe ich jetzt die Worte auch eigentlich, muss ich sagen, ein bisschen vergessen. Aber natürlich, da muss man hinwachsen, dass man so dahin kommen kann, dass man Gott über alles stellt. Vers 4, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Und wir wissen, dass oft werden Kinder Gottes, die Aufrichtigen hier genannten, in Finsternis geführt, es sei Verfolgung, es seien irgendwelche Nöte, es seien Krankheiten oder irgendwas, was die Bibel durch das finstere Tal nennt oder Tal des Todes nennt. Ja? Auch wenn das da ein ganz bestimmtes Tal gemeint war, so spricht die Bibel trotzdem, auch wenn ich wandle durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Die Aufrichtigen, denen geht ein Licht auf in der Finsternis, denn sie sehen ihn. Denn du bist bei mir, in Psalm 23 steht das, ja. Du bist bei mir. In Lukas 18, Verse 7 und 8, da steht, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten rechtschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen, also lange auf sich warten lässt. Ich sage euch, er wird ihnen schnell rechtschaffen, das sagt Jesus. Und in diesem Text kann man vielleicht verstehen, oder verstehe ich jetzt so, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Für mich, wie ich das verstehe, ist das, den Aufrichtigen geht in der Dunkelheit ein Licht auf. Also Gott wird sichtbar. Ja, es zeigt sich in ganz verschiedenen Sachen, kann das sein, wo man merkt, Gott ist da am Wirken, da ist Gott. Ja, es ist ein helles Licht, wo Gott sichtbar wird. Und ich habe auch noch eine andere Übersetzung geguckt, in die Elberfelder zum Beispiel, die sagt, den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis, er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Es scheint hier in diesem Text in der Elberfelder, als ob dieser Mensch, der in diesem Dunkel ist, er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Ich weiß es nicht, ich will das jetzt nicht gegenstellen und nicht sagen, das ist richtig und dieses ist richtig, aber einmal ist es sowieso Gott, weil es seine Eigenschaft ist, ja, gnädig, barmherzig und gerecht zu sein. Aber vielleicht ist ja dieser Aufrechte oder Aufrichtige auch von Gottes Abglanz schon oder von Gottes Glanz schon so durchdrungen, ja, sozusagen, dass er gnädig, barmherzig und gerecht geworden ist. Das, wie gesagt, ja, ich will das nicht gegenstellen. Und in Psalm 111, das ist die sozusagen die Parallelstelle oder die Sonne, ja, die wir, worüber ich erst sagte, Psalm 111, Vers 4, er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Das, Gott ist so und so macht er auch die Kinder, ja, immer mehr. Und es steht in der Bibel geschrieben, dass wir sollen so gesinnt sein, wie Christus es war. Ja, wie er war. Und irgendwann werden wir so sein wie er, so gestaltet so wie er, denn wir werden sehen, wie er ist. Das wissen wir auch, das sagt ja die Bibel. Und deswegen müssen wir da nicht irgendwas interpretieren. Es wird irgendwann eine Perfektion sein. Aber solange wir auf der Erde sind, ist das immer noch ein kaputter Spiegel oder sowas. Und wenn man im Dunkeln ist, ja, in dieser Finsternis ist, aber Gottvertrauen lernt, an Gott festhält, und das sehen wir so sehr gut in Hiobs Leben. Ja. Hiob wurde ja also keiner von uns hat sowas erlebt und wird auch nicht sowas erleben, was Hiob erlebt hat. Ihm wurde ja alles Hab und Gut genommen, ihm wurden seine 10 Kinder genommen, ihm wurde seine Gesundheit genommen und selbst seine Frau sagt zu ihm, hältst du noch fest an deiner Gottesfurcht, sage Gott ab und stirb. Sie hat ihn eigentlich auch rausgeschmissen, ja, sozusagen. Also Hiob ist Seelen, Mutterseelen alleine in seinem Leiden und hat nichts. Und er klagt Gott, er klagt seinen Zustand, er sagt, ich habe das doch gar nicht verdient. Was machst du denn mit mir? Du schlägst mich ohne Ursache. Und dann kamen dann auch gute Freunde, die haben dann irgendwann auch gesagt, ja, du hast den Weisen ihr Brot nicht gegeben, du hast die Hungrigen weggeschickt, du hast ja, so gemacht. Also sie haben ja ihn nicht richtig behandelt sozusagen, auch wenn sie 7 Tage mit ihm saßen und einfach nur schauten, was und still waren, ja, weil er furchtbar groß sein Leiden war. Und dann klagt der Hiob Gott sein Leid und Gott zeigt ihm, ja, Gott zeigt ihm ein bisschen von sich. Und dann war Hiob fertig, ja, er sagte, ich lege meine Hände auf den Mund, ich sage gar nichts mehr, weil ich habe dich gesehen, wie du bist. Da gibt es nichts zu sagen. Und man muss auch noch anders denken. Alles, was nicht Hölle ist, ist Gnade in unserem Leben. Alles, was nicht Hölle ist, ist Gnade. Selbst die schlimmsten Leiden, das ist nicht Hölle. Es ist Gnade. Nur das so zu sehen und das anzunehmen, das ist schwer für uns. Weil verdient haben wir die Hölle. Und Hiob, in Hiob 42, Vers 12 steht, und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Es ist ein Licht aufgegangen. Er hat erkannt, wie Gott ist. Er war ja gottesfürchtig davor. Das sagt ja Gott selbst. Ja, er sagt ja zum Satan, hast du nicht gesehen, mein Knecht Hiob, der gottesfürchtig ist und meidet das Böse. Aber jetzt hat er Gott erkannt, wie er ist. Weil er hatte nicht ein richtiges Bild von Gott. Und ich denke, diese Leiden, das sehen wir bei Hiob einfach sehr, sehr plastisch, ja? Aber jedes Leiden, das wir haben, sollten wir eigentlich nicht sehen, warum trifft mich das? Ja, warum tut Gott mir sowas an? Oder tut es der Teufel, wie auch immer man das sieht. Warum sieht man das nicht? Gott, du siehst mich als würdig, das zu tragen, weil du es machst. Und dann zeigt sich Gott, wenn wir an Gott festhalten, und dann wird Gott uns mehr aufleuchten, dann werden wir Gott mehr lieben lernen auch und mehr von ihm erkennen. Wir gehen weiter in den 5. Vers. Wohl dem, der barmherzig ist und leid, also der den anderen gibt. Ich habe vor kurzem auf Arbeit mit meinem Kollegen gesprochen, irgendwas mit Spende und so weiter. Nee, mir gibt auch keiner was. Ich gebe keinem was. Und manchmal ertappen wir uns selbst, ja, wenn wir sehen, gerade am Bahnhof oder wo auch immer, dann sind da zerlumpte Menschen, die nach Geld Ausschau halten. Und ich muss sagen, ich denke, in Deutschland muss keiner so leben. In Deutschland muss keiner hungern. Es gibt Möglichkeiten, also wir sind sehr, sehr gut versorgt in Deutschland. Und Menschen entscheiden sich so zu leben. Und dann wird ja natürlich auch die Grenze dieser Bescheidenheit, ja, die Grenze wird wahrscheinlich überhaupt abgeschnitten und weggeschmissen, weil überhaupt kein Problem zu schnorren, zu betteln, überhaupt kein Problem. Aber trotzdem, trotz all diesem, muss ich mein Herz überprüfen. Wie stehe ich dazu? Es könnte ja sein, dass das einer ist, der wirklich Not hat. Und Jesus sagt, was ihr dem Kleinen gemacht habt, das habt ihr mir getan. Und wie oft hätten wir vielleicht die Möglichkeit, so zu handeln, dass wir Gott dienen, dass wir Jesus dienen und wir tun es nicht. Ich denke, wir müssen es in unser Herz nehmen, dass wir das ja, behalten. Aber dieser Mensch, dieser Gottesfürchtige, ja, wohl dem, der barmherzig ist und leid, er ist ja selbst ein Beschenkter. Ja? Im Psalm 111, Vers 5, da steht, er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Ja? Und das ist ja ein Gottesfürchtiger, der von Gott bekommen hat. Und deswegen kann er auch weitergeben. Und Jesus sagt in seiner Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 7, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und manchmal ist der, der heute leidet, irgendwann einer, der ausleihen muss. Ja, sowas kann es geben. Wer weiß, wo wir hingehen, wenn bei uns mit einmal auch ein Feuer ausbricht und alle unser Hab und Gut verbrennt. Ich meine, wir haben ja, es ist nicht unmöglich, dass sowas passiert. Und dann sind wir da arm dran vielleicht. Deswegen ist das gut. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem, der barmherzig ist und leid. Und die Bibel sagt auch noch weiter, tu deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Steht in 5. Mose 15, 11, die zweite Hälfte. Und die Armen gibt es immer. Ich sagte gerade, in Deutschland muss keiner so leben. Aber ich muss sagen, ich weiß auch nicht, natürlich nicht jedes Schicksal aller Menschen. Ist diese Tugend sichtbar bei mir und bei dir, dass wir barmherzig sind und leihen, dass wir den Menschen geben, dass wir unser Herz öffnen für Menschen, dass wir unsere Hände öffnen für Menschen. Und von denen steht es, er wird sein Recht behaupten im Gericht. Ihm kann man nichts nachsagen, ihm kann man nicht verurteilen, weil er gütig gewesen ist. Und dann steht da in Vers 6, denn er wird ewiglich nicht wanken, an den Gerechten wird ewiglich gedacht. Und ich denke, wenn wir irgendwo Gutes tun, das kriegen ja nicht unbedingt alle Menschen mit, dann könnten wir ja sagen, ich habe hier Gutes getan, ich habe da Gutes getan, und dann werden die Menschen schon, naja, loben wahrscheinlich, ja, oder was auch immer. Aber das ist eher nicht der Fall, sollte auch nicht der Fall sein. Das steht sogar, wenn du Almosen gibst, dann soll deine eine Hand nicht wissen, was diese tut, ja. Das heißt, das muss man im Verborgenen tun. Und wenn Menschen unsere Taten, unsere gute Taten nicht sehen, kein Problem. Es gibt einen, der Bescheid weiß. Bei ihm ist alles aufgezeichnet. Und er wird belohnen. Jemand sagt, auch das Kleinste, was du getan hast, was Jesus sagt, ja, wenn du einem ein Glas Wasser gibst, weil er ein Jünger ist, dessen Lohn wird nicht vergehen. Also er wird auf jeden Fall den Lohn dafür bekommen, für das Glas Wasser. Es ist nicht zu vernachlässigen, oder das sollte man nicht geringschätzen, das Kleine zu tun. Jemand sagte, ich habe das, glaube ich, gestern auch erwähnt auf dem Hauskreis, jemand sagte, wenn ich doch damals mit Jesus so unterwegs wäre, von diesem Brot gegessen hätte, wenn ich diese Kranken gesehen hätte, die er geheilt hat, dann würde ich glauben. Also Jesus würde ich dienen. Ich würde auf jeden Fall das tun. Und Jesus sagt, was ihr den Kleinsten tut, das habt ihr mir getan. Und er sagt ja, es werden zu mir welche kommen und sagen, hier und da und dort haben wir dir gedient und wir haben das und das getan. Und Jesus sagt, auf dieser Stelle sagt er, geht von mir, ihr Gesetzlosen, ja. Aber auf der anderen Stelle sagt er, kommt zu Gesegneten zum Vater, denn ihr habt mich besucht, als ich krank war. Oder als ich im Gefängnis war, da habt ihr mich besucht. Und als ich hungrig war, da habt ihr mich gespeist. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und dann sagen sie, wo haben wir das gemacht? Wo haben wir dich gesehen? Und dann sagt er, was ihr irgendeinem Geringen getan habt, um meinetwillen, ja, das habt ihr mir getan. Deswegen ist das wichtig, das zu beherzigen. Der Vers 7 sagt, von der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr großer Segen, dass wir an einen Gott glauben können, der souverän ist und alles lenkt. der alles zu seinem Ruhm hinausführt. Ich habe da so eine Begebenheit gehabt, die mir das so plastisch gezeigt hat. Wir waren in der Türkei und haben bekannte Leute gesehen, die woanders wohnen in Deutschland. Und wir haben uns unterhalten und das ging, das war gerade das Ende so der Pandemie, ja, das war, wo das alles noch ganz frisch war, aber schon, man konnte schon reisen und ja, und dann, und das war ja so greifbar nah noch, ne, all dieser Druck und all dieses, was wir hatten. Und dann habe ich gemerkt, oder in diesem Gespräch, diese Person, die hatte so eine Angst vor dem, was kommt. Und ganz besonders mit Verschwörungen. Gott schütze uns vor Verschwörungen. Man kann nicht an Gott glauben und an Verschwörungen. Ja, wenn man, wie ich gesehen habe, er hat mir sehr leid getan, seitdem habe ich ihn auf meiner Gebetsliste. Ja, weil wenn der Mensch Angst hat vor Verschwörungen, für dem, was kommt, und die haben das und die haben jenes vor und was sie mit uns machen wollen. Und ich habe vieles überhaupt nicht gewusst, was er mir erzählt hat, und auch nicht behalten, das ist auch egal. Aber es gibt so viele Dinge, wovon Menschen sich fürchten, aber ein aufrichtiger, ein gottesfürchtiger Mensch fürchtet sich vor der Unglücksbotschaft nicht. Er fürchtet sich davor nicht, weil er an einen Gott glaubt, der alles in seiner Hand hat. Und wenn mich was trifft, dann will Gott, dass es mich trifft. Und dann wird es mich treffen und das ist mir zum Besten. Ich finde einfach, dass es so ein Segen, wenn wir an Gott glauben können, der souverän ist, der alle Dinge lenkt. Und jemand sagte, und wenn heute jemand dir die Vorfahrt genommen hat und du dich darüber aufgeregt hast, dann glaubst du nicht an einen souveränen Gott. Denn auch das war von Gott geführt, um dich vielleicht aufzuwecken, vielleicht dich einfach zu prüfen, wie du stehst. Und du merkst, wie du dich aufregst über Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind vielleicht. Na, das ist ja jetzt nicht unwichtig, wenn einer mir die Vorfahrt nimmt und es ein Unfall passiert fast. Ja? Natürlich ist das kein Kinderspiel. Nur wenn wir da daran denken, dass Gott souverän ist und auch das wollte, dass es passiert, dann müssen wir uns nicht aufregen. Dann können wir ruhig an einen Gott glauben, so wie es hier weiter steht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Und der Vers 8 knüpft sofort da an. Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig vielleicht, diese Stelle, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht, als ob er irgendwann merkt, dass die auch Probleme bekommen oder noch schlimmer. In Luther, da steht das, Luther-Übersetzung steht, sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Und die Elberfelder sagt dann noch so ein bisschen spezieller, beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er hinuntersieht auf seine Bedränger. Lässt mich denken, dass wir irgendwann in der Ewigkeit, ja, wenn wir dann da sind, einfach hinuntersehen, wo uns nichts mehr treffen kann natürlich, aber ich weiß nicht ganz genau, ja, wie man das sehen soll. Nur wir wissen, dass sein Herz getrost ist und er fürchtet sich nicht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit, sein Horn wird emporragen in Ehren. Und da er reichlich ausgestreut hat, ja, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, er hat den Armen gegeben. Er hat reichlich ausgestreut, so wird auch die Ernte reichlich sein. Und deswegen streuen wir doch bitte aus. Ja? Lass uns ausstreuen, wo wir können. Ich meine, ich sitze genauso da in den Reihen und ich sage es zu mir, streue aus. Ja, ich bin nicht so einer, der auch so schnell freigebig ist. Ja? Auch das, ich muss das auch genauso lernen wie jeder. Aber es liegt ein so großer Segen in diesem. Und die Ernte wird reich sein. Und Gott sieht ja all diese Dinge und er sieht die Motive, er weiß, warum es geschieht und er wird belohnen. Und nun kommen wir zum letzten Vers und das ist wie ein, wie ein Blitz in diesen ganzen Blitz und Donner in der ganzen Sache. Der Gottlose wird das sehen und sich ärgern. Was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast. Im Gegensatz zum Gerechten lebt der Gottlose eine wertvolle Existenz ohne Kraft. Das habe ich hier aus dem Zitat von John MacArthur genommen. Und ich habe noch hinzugetan, ohne wirkliche Freude und Frieden im Herzen. Ein Gottloser wird verurteilt durch den Wandel eines Gottesfürchtigen. Und das werden wir immer sehen, wenn wir gottesfürchtig leben wollen, werden wir, wie sagt es die Bibel, wir werden Verfolgung leiden. Weil durch unser gerechtes Handeln werden wir die Menschen verurteilen. Und das will die Welt nicht sehen. Zum Beispiel, ganz praktisch, wenn du nach Regeln fährst auf der Straße, dann bist du ein Ärgernis für Menschen. Ich weiß nicht, ich denke, alle haben das schon, die Auto fahren und versuchen nach den Regeln zu fahren, nach den Schildern, wie die da stehen, haben das erlebt, dass sie ein Ärgernis sind für Menschen. Aber sollen wir denn, weil die ganze Welt sündigt, sollen wir mitsündigen? Sollen wir genauso leben wie die Welt? Wir sollen doch anders leben. Und wenn wir sagen, ja, aber das tun doch alle. Ja, alle tun, aber du nicht. Und deswegen ist das, ärgert sich der Gottlose, wenn er uns sieht. Und dadurch sind wir ein Licht. Und dadurch sind wir Salz der Erde. Wenn wir danach suchen, gottesfürchtig zu leben in dieser Welt. Gottesfürchtig zu leben auf der Arbeitsstelle. Ja, das macht alles, das zeigt einfach eine andere Welt. Und in dieser Welt sind wir ein Fremdkörper. Wir sind hier nicht zu Hause. Und hier steht sogar, er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Das Verlangen der Gottlosen bleibt unerfüllt. Und wenn ich mir denke, das Leben eines Gottlosen hier auf der Erde und besonders das Zukünftige, was ihn erwartet, es ist alles anders als rosig. Jesus spricht von dem Ort, wo das Heulen und Zähneknirschen sein wird. In Matthäus, ich habe nur eine Stelle genommen, es gibt mehrere. In Matthäus 13, Verse 41 und 42, da steht, da sagt Jesus, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben. Aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Und die Luther-Übersetzung sagt, das mit Zähneklappern sein. Vielleicht ist uns das ein bisschen zu weit hergeholt. Vielleicht ist das, naja, es wird vielleicht mal kommen. Es wird natürlich Realität sein. Und wenn Jesus das sagt, und man muss bedenken, Jesus hat über die Hölle viel mehr gesprochen als über den Himmel. Also ist das wichtig. Nun ja, meine Lieben, dieser Psalm soll uns vielleicht an einige Stellen ein wenig erinnern, wo wir vielleicht Nachholbedarf haben, wo wir einfach bei Gott bitten, dass er uns ja irgendwo motiviert oder dass er uns korrigiert, dass er uns aufzeigt, wo es bei uns hapert, wo es fehlt. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns hilft, dass er uns einfach auch die Freude, die große Freude zu den Geboten Gottes gibt, dass wir in diesen Geboten leben können. Und das, was wir ganz doll lieben, ja, dem werden wir uns immer mehr anpassen. Ich denke, das sieht man manchmal, wenn manche Leute so ganz verrückt rumlaufen, dann haben sie ein Idol, das so verrückt aussieht. Und sie leben und werden immer ähnlicher diesem Idol. Und wenn unser Idol oder unser Anbetungsobjekt Jesus Christus ist, nicht Idol, ihr Anbetungsobjekt Jesus Christus ist, werden wir ihm immer ähnlicher werden. Wenn das unsere Liebe ist, dann werden wir ihm immer ähnlicher werden. Der Herr segne uns im Nachdenken. Amen.